Hallo?
Ja, hallo?
Willkommen zurück im Stadtlabor, beziehungsweise willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten die ein oder andere Maläste mit dem Technikprogramm hier. Hören Sie mich, Frau Guttermuth?
Ja, ich kann Sie sehr gut hören, Herr Schakel.
Okay, dann willkommen erstmal hier bei uns im Stadtlabor. Und wir steigen heute ins Gespräch ein. Doris Guttermuth ist Psychotherapeutin mit einer Praxis hier in Kassel. Und wir wollten mal hören, mit welchen Themen die Menschen im Moment zu Ihnen kommen.
Ja, das ist recht unterschiedlich, aber die Corona-Krise, die Pandemie, die ist natürlich allgegenwärtig. Aber interessant dabei, was man so in den Medien hört, alle freuen sich ja darauf, dass endlich wieder Freizügigkeit herrscht, die Kontaktsperre aufgehoben wird. Aber ich habe einige Patienten in meiner Praxis, die sagen, es möge bitte noch etwas länger anhalten. Und das hat folgenden Hintergrund. Diese Patienten, die leben in konflikthaften Beziehungen zu Eltern. Also ich rede jetzt von erwachsenen Patienten mit Eltern, die jetzt so in die Krise gekommen sind, die zu den Risikogruppen gehören. Und diese Eltern haben jetzt Kontaktsperre. Die soziale Distanz ist sehr streng. Und meine Patienten leiden in einer Weise, dass sie erdrückende Fürsorge von diesen Eltern erfahren haben und unangemessene Übergriffigkeiten erleben mussten und dass diese Kontaktsperre jetzt für diese Patienten einen Freiraum bringt, der ungeahnte Möglichkeiten auch für die Psychotherapie ermöglicht.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Also ich sag mal, die normale Lesart, die wir im Moment ja erleben, ja, ist Social Distancing, also haltet euch voneinander fern und ja, ich höre ja, da gerade in dem, was Sie sagen, das Wort Chance heraus, dass da auch Möglichkeitsräume entstehen.
Absolut. Also meine Patienten, also die Betreffenden, erleben also beglückende Freiräume. Es ist so, dass also die staatlichen Anordnungen, die staatlichen Maßnahmen diese Eltern komplett entmachtet haben. Und dass die Patienten, die sonst immer unter diesem machtvollen Zugriff dieser Eltern leiden und gelitten haben und wenn sie sich etwas befreien wollten, also enorme Schuldgefühle erlebten und sich kaum etwas trauten, dass sie sozusagen ein selbstbestimmtes Leben führen konnten. Und jetzt durch die staatlichen Maßnahmen, dass diese Eltern in Isolation leben müssen, weil sie Risikopatienten sind und dass der Kontakt zu ihrem Kind, was sie, wie gesagt, erdrückend mit Fürsorge bedacht haben, nicht mehr möglich ist, erleben diese Patienten jetzt eine unglaubliche Chance, sich, also das ist überhaupt der Genuss der Freiheit. Also das muss man auch mal sagen, dass so erdrückend die ganze Situation im Moment ist und die Pandemie furchtbare Entwicklungen jetzt zeigt, erlebe ich hier in meiner psychoanalytischen Praxis so Inseln der Freiheit und dass meine Patienten in diesem Schutzraum, der sich durch die Maßnahmen staatlicher Seite ergeben hat, dass sie sich in einer Weise entfalten können und quasi sprunghafte Entwicklungen machen. Also sehr erfreulich. Und natürlich ist da auch Angst dabei, wenn eines Tages dann diese Kontaktsperre aufgehoben wird, wie wird es weitergehen? Und das ist aber dann so, dass meine Patienten sagen, diese Corona-Krise werde ich mein Leben lang nie vergessen.
Und eine kurze Zwischenfrage, also gehen Sie davon aus, dass jetzt in diesen Fällen, die Sie jetzt gerade zitieren, ja, Ihre Patienten gestärkt aus dieser Situation herausgehen können, weil gerade weil jetzt dieser Schutzraum für sie da ist?
Genau. Also da ist große Angst, dass alles wieder so wird wie am Anfang oder wie es vorher war und dass so ein Rückfall passiert. Aber es gibt daneben halt auch eine große Hoffnung, dass das, was sie jetzt erleben, sie so bestärkt und dass sie anders mit ihren Eltern beginnen können zu sprechen, dass sie ja, darauf bauen, dass sie ihre Persönlichkeitsrechte entfalten können und dass eben neue Möglichkeiten bestehen, mit den Eltern klärende Gespräche zu führen oder Formen zu finden, wie man eine ja schöne Distanz aufbaut. Also dieses jetzt Distanz halten müssen per Dekret, per Anordnung und das dann übertragen auf etwas, was dann im persönlichen Kontakt verhandelt wird, verhandelt werden muss. Und das kann ich psychotherapeutisch begleiten. Und dadurch, dass ich meine Patienten natürlich über eine lange Zeit begleite, kann ich dann auch sagen, so war es vor Corona, während der Corona-Pandemie und dann haben wir irgendwann die Phase danach. Und da werden sich sehr gute Entwicklungen dann zeigen. Ich bin da sehr guten Mutes.
Mhm. Und wie Ihr Name ja schon sagt, ja. der musste jetzt sein, das war eine Steilvorlage.
Ja.
Es ist ja ganz wichtig für Ihre Patienten, die Beziehung Therapeut-Patient aufrechtzuerhalten. Was können Sie da im Moment aktiv tun?
Also ich halte die Praxis auf. Ich habe natürlich Risikopatienten, die sind vom Alter her, dürfen die jetzt nicht raus. Es sind Patienten noch in Quarantäne, die waren in Urlaub und da hat es Kontakte gegeben, die kommen natürlich nicht. Und dann habe ich Patienten, die sind gesund, so wie ich auch. Und wir halten also alle Regeln von Abstand und von Händewaschen und meine Patienten kommen, also die fassen hier nichts an, weder eine Türklinke noch sonst irgendwas. Wir haben da ein strenges Ritual, wie die Begrüßung ist und wie die Sitzanordnung ist auf Distanz und wie auch die Verabschiedung ist. Und meine Patienten, wenn sie kommen, gehen sie als erstes, wir geben uns natürlich nicht die Hand, ich halte Abstand, sie gehen als erstes ins Bad und waschen sich die Hände, da steht Sterilium. Und dann kommen sie in das Sprechzimmer, in das Behandlungszimmer. Und die Sitzanordnung ist so, dass also mehr als 2 Meter Abstand gehalten werden.
Okay. Frau Guttermuth, wir kommen schon fast zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde ganz gerne mal eine relativ populäre Frage jetzt an Sie richten und gucken, ob wir den Bogen gespannt bekommen vom Toilettenpapier zur Psychoanalyse. Ja. Und gibt es da einen Ansatz aus Ihrer Perspektive auf dieses Thema zu gucken? Also das Thema ist ja größer, Hamstern und so weiter, aber daran artikuliert sich das ja im Moment sehr, sehr stark.
Ja, also ich stehe jetzt nicht in so einer Situation, dass ich mich lustig mache oder das verhöhne, wie da gehamstert und gekauft wird, weil jeder Mensch hat so ein Bedürfnis, er muss ja mit seinen Ängsten umgehen, wenn man da gesagt wird, also sie müssen jetzt mal einkaufen und mit dem Schlimmsten rechnen. Und dann wird so vorgegeben, was man einkaufen muss und das Toilettenpapier ist dabei. Und dann hat so jeder seine spezifische Menge, was er gerne haben möchte, was er braucht, um sich sicher zu fühlen. Und dann fängt natürlich auch ein Stück so ein Massenphänomen an. Man kauft mehr, weil die anderen auch mehr kaufen. Und ich habe das mit einer Patientin durchgesprochen, die sitzt jetzt in ihrer Wohnung und weiß gar nicht so richtig, wohin mit dem Klopapier. Und es ist eine Angstpatientin, also die hat eine Angststörung. Und wir haben so eine Formel gefunden, also das, was so populärwissenschaftlich gesagt wird oder was auch im Volksmund ist, der Angstschiss. Ja, und dass sie gerüstet ist. Also was immer kommt, also sie ist ein Angstschisser, wie sie sagt, und sie hat jetzt genügend Toilettenpapier. Endlich hat das so eine Formel gefunden. Und bei all dem, was tragisch jetzt abgeht, finden wir natürlich da auch einen humorvollen Zugang, ohne dass jetzt das Spezifische verhöhnt wird. Menschen haben ein Gefühl dafür, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. Das hat was da mit Medikamenten zu tun, wie viel man an Vorrat haben muss, um sich sicher zu fühlen und so weiter. Und beim Toilettenpapier ist es ähnlich. Und ich habe da also so Einstellung gewonnen, als würden die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, das schon irgendwie abspüren. Sie kaufen etwas ein und es wird gesagt, jetzt ist Engpass, die leeren Regale sind da und sie spüren genau, wo eben der Mangel ist und wo es brenzlig wird. Und das finde ich so bedeutend dabei. Also am Toilettenpapier entzündet sich etwas. Ich würde gerne weiter erzählen, aber die Zeit reicht sicherlich nicht. Aber es hat etwas mit Angst zu tun. Und der Angstschiss ist ja nun eine Formulierung, die jeder kennt. Und wir müssen damit umgehen. Und Toilettenpapier kann manchmal beruhigen.
Okay, in diesem Sinne, das ist auch eine gute Botschaft, ne? Denn wenn wir etwas tun können in diesen Zeiten, um uns zu beruhigen, dann ist es vielleicht auch einfach hilfreich für die Menschen. Frau Gutermuth, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und wir werden das sicherlich an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Patienten und uns allen, dass es alsbald wieder in Richtung Normalität entwickelt. Haben Sie einen schönen Abend.
Danke, Herr Scharke, Ihnen auch und Ihrem Kollegium. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Andreas Knerim, bist du im auf Sendung?
Ich bin auf Sendung. Hallo.
Hallo Andreas, willkommen im Stadtlabor. Andreas Knerim, Coach hier in Kassel. Willkommen. Danke, dass du deine Zeit zur Verfügung stellst. Natürlich. Und wir haben ja eben gerade das erste Gespräch mit Frau Gutermuth geführt. Mhm. Und was sind denn die Themen, mit denen die Menschen im Moment zu dir kommen?
Also ich habe ja überwiegend Menschen, die aus dem beruflichen Umfeld zu mir kommen. Also wir können sagen, gesunde Menschen, die weniger Therapiethemen haben, sondern natürlich sehr reale Themen aus ihrem beruflichen Umfeld im Moment haben. Als erstes ist mal zu sehen, ich habe ja viel sowohl Menschen in der Praxis gehabt, als auch FaceTime und Zoom und wie das alles heißt, gemacht, aber auch viel telefoniert. Und was dort wirklich deutlich ist, ist mit welcher bemerkenswerten Ruhe meine Klienten im Moment diese Lage anschauen und auch sagen, was kann ich tun? Wo kann ich aktiv jetzt etwas machen? Wo kann ich sehr frühzeitig tätig werden? Das sind ja auch Unternehmer, die sagen, kann ich eine Maschine umrüsten? Weil ich kann vielleicht eine Sache gerade nicht verkaufen. Kann ich was umrüsten? Kann ich was produzieren, was gerade nötig ist?
Und wenn du sagst, was kann ich tun? Also ich höre so da das Stichwort Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung. Wenn ich das weiterdenke, dann fällt mir noch ein Stichwort Resilienz ein. Also sind das im Moment Themen, die auf dich zukommen?
Absolut. Das sind ja die klassischen Coaching-Themen. Die würden wir so unter der Selbstführung zusammenfassen. Und jetzt, alles, was wir jetzt vorher mal geprobt haben, ist jetzt eingetreten, dass wir nämlich im Ernstfall jetzt gucken, wie klappt denn das mit meiner Selbstführung? Und da hast du das wirklich Bekanntere der beiden zwei wichtigen Stärken, die wir jetzt brauchen, angesprochen, ist die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit. Und da heißt es ja so, wie halte ich das aus? Ja, das ist so Resilienz, dass ich das gut schaffe. Der zweite Part, aber die andere Stärke, die man nicht so oft kennt, ist die Persistenz. Das würden wir übersetzen mit der Ausdauerfähigkeit. Denn die heißt, wie lange halte ich durch? Und das ist ja, gut, wir haben jetzt gesagt, das geht jetzt bis Ostern, aber keiner weiß genau, wie das jetzt so weitergeht. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel auch die Persistenz, die Ausdauerfähigkeit brauchen, damit wir auch jetzt diese Energie, die wir jetzt gerade produzieren, dass wir die auch hochhalten können.
Ja, und wenn du sagst, also Ausdauerfähigkeit, das ist ja ein wichtiges Stichwort. Also ich versuche mal meine eigene Praxis. Also ich bin Freiberufler, bei mir schlägt das voll durch. Ja, wir merken das ja alle momentan. Wir können uns nicht mehr, also Verträge, wenn wir Glück haben, werden Dinge nach hinten geschoben, finden dann später statt, aber im Moment bricht halt erstmal irgendwie alles weg. Ich habe für mich persönlich wahrgenommen, dass ich momentan, ich weiß nicht warum, aber es ist mir möglich, sehr, sehr stark in die Zukunft zu denken und zu sagen, okay, was für Projekte will ich angehen, wo will ich dranbleiben, was will ich im Sommer, was will ich vielleicht im Herbst machen? Also wie würdest du das, sage ich mal, auf der Metaebene betrachten, wenn Leute jetzt so mit der Situation umgehen?
Ja, perfekt ist das natürlich. Ich würde jetzt natürlich auch alle Projekte, sagen wir mal, die ich vielleicht gar nicht angehen konnte, weil ich erstens nicht die Zeit hatte und zweitens nicht die Muße hatte, das zu tun, die jetzt natürlich auch skizzieren, teilweise auch vorbereiten und zu recherchieren. Endlich haben wir ja mal Zeit. Also ich habe jetzt mal plötzlich einen Tag Zeit, über den ganzen Tag jetzt ein Projekt zu recherchieren, wo ich sonst vielleicht eine Stunde habe. Das ist das eine. Und natürlich sich auszumalen, sich so ein Bild zu malen, die ich sag mal vorsichtshalber, was im Herbst dann eintreten wird. Das ist wirklich eine gute Fähigkeit, die du da so installiert hast für dich. Und die ist sehr empfehlenswert, auch für viele andere das zu tun.
Und wie kann ich das machen? Also es ist ja, also wir alle sind ja da draußen alle sehr unterschiedlich, ne? Strukturiert. Wir kennen ängstlichere, ohne jetzt zu sagen gut, schlecht und so weiter. Ne? Es gibt ängstlichere Menschen, es gibt andere Lösungsansätze, Lösungsstrategien. Aber was kann ich denn tun, um, sage ich mal, mir auch so eine Fähigkeit vielleicht gerade in dieser Situation anzueignen?
Also ich glaube natürlich, dass jetzt die Zeit ist, dass ich mir grundsätzlich mal Gedanken machen kann, wie es mir selber geht. Das heißt auch, in welchem Umfeld ich mich dann bewegen will. Ja, also was sind denn so meine Werte, wie ist so meine Haltung und wie entsteht aus meiner Haltung auch ein Verhalten? Ja, meine Frau, die liegt mir immer in den Ohren, die sagt, in welcher Welt willst du denn leben? Ja, und das ist, das höre ich, das habe ich gehört. Nur jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, auch mal zu sagen, klar, in welcher Welt, ja, wenn alles stillsteht, in welcher Welt will ich denn leben, wenn das wieder anläuft und was will ich da anders machen? Ja, das ist ja etwas, was wir gar nicht mehr machen können, weil wir ja dauernd sind wir unter Strom und machen etwas. Und jetzt ist es so, wie man sagt ja auch Entschleunigung. Ja, es wird ja, also ich habe, glaube ich, mal so 5, 6 Bücher über Entschleunigung gelesen, aber genützt hat es nach gar nichts. Ne? Jetzt haben wir aber den Fall, dass wir Entschleunigung haben und jetzt können wir uns Gedanken machen, wie will ich in Zukunft leben und was will ich da tun.
Und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann geht es dir gar nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, jetzt nur darum, für mich als Individuum etwas zu erreichen, sondern auch, was erreiche ich mit meinem Verhalten im Bezug auf meine Umgebung und auf meine Gesellschaft und möglicher ganz groß jetzt auf die Welt?
Ja, jetzt passiert doch was wirklich Interessantes. Das heißt, jeder, also wir hören es, ob es die Bundeskanzlerin sagt, ob der Herr Steinmeier das sagt, unisono heißt es doch, auf den Einzelnen kommt es an, wir sollen Abstand halten, Hände waschen, niesen in die Armbeuge, Mundschutz vielleicht tragen. Also auf jeden Einzelnen kommt es an, was auch stimmt, was auch wirklich jeder bestätigt. So. Und das bedeutet ja, wenn wir jetzt weiterdenken, wie wäre es denn, wenn sich jeder wieder bewusst macht, dass es auf den Einzelnen ankommt? Denn wir haben ja früher so Politikverdrossenheit, auf mich kommt sowieso nicht mehr an. Und jetzt lernen wir gerade, dass jeder Einzelne was machen kann. Also wir waren vorhin doch kurz einkaufen im Supermarkt, ne, und dann sind da diese Linien auf dem Boden. Das heißt, ich muss ja konzentriert in den Supermarkt gehen, muss gucken, wer geht da, wer steht da, wie kurve ich da rum mit meinem Einkaufswagen oder wenn ich beim Joggen bin, wie jogge ich dann durch den Park? Es wird ja viel mehr geguckt, also es wird jeder Einzelne ist auch aufgefordert und das ist ja so eine Grundhaltung und jetzt stelle ich mir mal vor, das dauert jetzt noch eine Zeit lang, es dauert jetzt noch Wochen oder Monate und wir leben das praktisch ja dauernd, dass es auf den Einzelnen und also dass es auf mich ankommt und davon, also wenn wir davon was mitnehmen können, so in den Sommer und den Herbst, da wäre ich schon sehr zufrieden.
Also was ich momentan auch erlebe, ich telefoniere ja sehr viel mit meinen Kunden und auch mit Interviewpartnern, die wir für unser Magazin besprechen und um Themen aufzubereiten. Und ich nehme ein anderes ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben kann. Ich nehme etwas anderes wahr, und zwar ein höheres Maß an Freundlichkeit in diesen Telefonaten, vorausgesetzt natürlich, ich gehe halt auch mit den Leuten so in Kontakt und sage, ja, wir sind jetzt gerade in einer schwierigen Situation und ich möchte trotzdem den Kontakt mit ihnen aufrechterhalten. Also das ist so ein bisschen, sage ich mal, meine Herangehensweise, wenn ich mit Kunden spreche, und die Rückmeldung, die ich habe, ganz und oft am Ende des Telefonates, bleiben Sie gesund. Wir hören uns dann und dann wieder. Wir hoffen, dass es besser wird. Also können wir das auch mitnehmen vielleicht?
Ja, also auf jeden Fall. Ich merke das ja auch. Ich telefoniere auch viel. Erstmal sind die Telefonate viel länger als früher. Ja, es wird viel geduldiger auch miteinander umgegangen. Es wird viel mehr zugehört. Und es gibt auch was wie so eine... was man ja sonst in diesem hektischen Leben gar nicht kennt, sowas wie eine Zugewandtheit, ja, bis zu einer, mit so einem Mitgefühl. Es wird auch was über privat gesprochen, also ich spreche mit meinen Klienten am Telefon vielmehr auch über die Familie, wie es der Familie geht, als sonst, ja, also es sind jetzt nicht nur die beruflichen Themen da im Vordergrund, sondern es ist praktisch so, was das ganze Umfeld, das hat ja da auch mit zu tun, die sind dann auch im Homeoffice, ja, und dann hört man auch die Kinder, die dann reinkommen, die fragen dann was, also wir haben eher mehr so einen Zusammenhalt, und da ist es natürlich wirklich gut, wenn wir, also du, wenn du mit deinen Klienten sprichst, oder ich, wenn wir da anrufen können und erstmal sagen können, wir sind da.
Okay, also Dasein ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Also ich würde mich gerne jetzt für heute von dir verabschieden. Es wäre schön, wenn wir an anderer Stelle und zu anderer Zeit das nochmal fortsetzen könnten, dieses Gespräch. Und bedanke mich ganz herzlich, dass du deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, um unseren und um unseren Hörerinnen und Hörern auch vielleicht die ein oder andere Denkanregung zu geben. Ganz herzlichen Dank, Andreas Knierim, Coach in Kassel. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Unsere Gäste heute: Doris Gutermuth, Psychoanalytikerin, Andreas Knierim, Coach in Kassel, und jetzt bei uns am Telefon, am Mikro wollte ich fast sagen, Jürgen Dahlfeld, Bestatter hier in Kassel. Hallo Jürgen.
Hallo Klaus.
Jürgen, auch an dich die Frage, die ich den anderen Gästen schon gestellt habe: Mit welchen Themen kommen die Menschen im Moment zu dir, und wie gehst du mit den Anliegen, die an dich herangetragen werden, in dieser besonderen Situation um?
Ja, also ich sag mal, die Menschen, die jetzt zu mir kommen, jetzt in dem Moment, wo ich als Bestatter gefragt bin, dass jemand gestorben ist, die kommen ja immer in einer Ausnahmesituation zu mir. Das heißt, erstmal auf dieser Ebene verändert sich nichts, weil wenn ein naher Angehöriger stirbt, ist man in einer Ausnahmesituation. Jetzt ist man in einer Ausnahmesituation, also dass das Corona sozusagen dazukommt. Aber grundsätzlich, sage ich mal, sind die ersten Fragen, und was müssen wir jetzt tun, wie kann das überhaupt gehen, ne? Was kommt da jetzt auf uns zu, eigentlich sehr ähnlich. Also die Frage, die dann irgendwann auch kommt, was heißt es in Corona-Zeiten auch eben im Abschied nehmen, und was dürfen wir überhaupt noch und wie kann es sein und wo könnten wir uns wie überhaupt treffen, und also diese Fragen sind dann schon auch im Raum.
Kannst du vielleicht aus deiner aktuellen Erfahrung, du lebst ja selber jetzt erst seit kurzer Zeit, wie wir alle, in dieser Situation, sagen, was darf ich und was darf ich nicht jetzt aus deiner konkreten Arbeit heraus?
Aus der konkreten Arbeit heraus heißt es, dass ich natürlich auch gucken muss, wenn ich in die Kontakte gehe, dass ich einfach die ganzen Maßnahmen einhalte, mich am liebsten im Freien treffe, mit Abstand, mit den wenigsten Personen, einfach das herzlich Hände geben und einfach wegfällt und die Begrüßung, die Herzlichkeit auf 2 Meter Distanz stattfindet. Und es heißt erstmal auch, dass es im Abschiednehmen schon oft schwierig war für die Menschen. Also viele Menschen sterben gerade sehr einsam. Also Besuchsverbote in Kliniken, in Altenheimen, lassen viele Menschen einsam sterben, was auch im Abschied nehmen natürlich nochmal möglicherweise andere Räume braucht. Also Ich habe Verstorbenen in der Zeit auch schon mal wieder noch aus der Klinik nach Hause geholt. Also da gab es auch keinen Zusammenhang mit Corona. Also ich weiß auch nicht, ob in Kassel überhaupt schon jemand an Corona gestorben ist. Und aber die Möglichkeit, sich von den Verstorbenen an sich an diesen Orten zu verabschieden, ist extrem schwieriger. Die Trauerfeiern sind sehr eingeschränkt. Also wir haben aber kommunal unterschiedlich, aber insgesamt sehr große Einschränkungen sozusagen, was es heißt, Trauerfeiern überhaupt stattfinden lassen zu können. In der Regel eigentlich nur draußen und mit wenigen Angehörigen, engsten Angehörigen.
Jetzt, du hattest das Stichwort gegeben. Ich sag mal, die Familie, die Kernfamilie, Kleinfamilie hat sich selbst jetzt immer noch, weil sie ja sowieso zusammenlebt und somit so eine Gruppe bildet. Du hast gesagt, dass die gerade bei Alleinlebenden es nochmal schwieriger wird mit den Abschieden. Also wie erlebst du das? Also wie können Familien und wie können auch Alleinlebende beziehungsweise die Freunde und Bekannten und Familienangehörigen von Alleinlebenden, wie können die gut Abschied nehmen, wenn wir das, gut und schlecht ist immer so eine schwierige Kategorie, aber für sich selber es sozusagen so zu machen, dass es auch in dieser Zeit angemessen ist?
Das ist, also wir müssen ja mit diesen Einschränkungen leben und diese Einschränkungen gibt es im alltäglichen Leben auch immer mal. Also es gibt auch, sage ich mal, den noch älteren Bruder, der schon in die 90 Jahre alt ist und der einfach nicht kommen kann, den es einfach sozusagen von seinen körperlichen Einschränkungen überfordert, dazu zu kommen. Also ich sag mal, dieses Lösungsstricken, wie kann ich Abschied auch leben, obwohl ich jetzt dieses oder jenes nicht kann oder darf. Ich sag mal, mit diesem Thema bin ich ja immer konfrontiert, aber jetzt trifft es einfach mehr. Ich versuche dann immer sozusagen zu sagen, wir müssen mit dem gehen, wie es ist. Wir können uns da jetzt sozusagen ja nicht querstellen oder sagen, nur damit hadern, sondern also wie können wir, sage ich mal, kreativ Lösungen finden. Und sag mal, wir hatten jetzt heute eine Beerdigung, da waren dann einfach Briefe von Freunden geschickt, die wir am Grab gelesen haben. Da wird ein Foto geschickt von dem, wie die Briefe auch mit in das Grab gehen. Und also es ist immer wieder so dieses Gucken, wie kann es sein, auch, sage ich mal, auf Distanz teilzuhaben. Wie kann ich vielleicht den Friedhof danach bekannt geben, wo liegt das Grab, und ich könnte meinen Spaziergang dahin machen und mein Blümchen in diesem Einzel- oder Zweierspaziergang mal hinbringen. Und wenn ich sozusagen als nahe Angehöriger dann vorbeikomme und sehe, ach, da liegen wieder ein paar neue Blümchen am Grab, weiß ich einfach, es haben sich andere Menschen verabschiedet. Also diese Kreativität ist einfach so gefragt.
Ja, wir hatten ja ein Vorgespräch auch zu unserer Radiosendung heute, und du hattest auch so eine Frage, die ich erinnere, dass dich Angehörige fragen, können wir die Urnenbestattung möglicherweise nach hinten rausziehen? Ne? Ja. Was bedeutet das, und was, oder anders gefragt, wie wichtig ist es tatsächlich, auch jetzt in dieser Zeit eine Beerdigung vorzunehmen?
Also es ist grundsätzlich, mit einer Urnenbeisetzung habe ich ja immer einen Spielraum nach hinten, die Beerdigung zu verschieben. Und es gibt aber einfach so einen gefühlten Zeitraum, wo ich auch jemand in der Erde haben möchte. Also wo es mir nicht mehr gut tut, da noch lange hin. Die Trauer ist ja damit nicht zu Ende, aber dieses, eine Beerdigung noch nicht gehabt zu haben, lange hinzuschieben, ist schwierig. Jetzt können wir auch gar nicht sagen, es geht jetzt um 2 Wochen, bis jemand aus dem Urlaub zurück ist, sondern wir könnten jetzt überlegen, gut, wir schieben es jetzt mal 4 Wochen nach hinten, und wir wissen aber auch nicht, ob wir in 4 Wochen die große Trauerfeier machen können. Also das ist ja sozusagen, und kann ich es dann nochmal verschieben oder muss ich es dann doch klein machen? Also diese Unwägbarkeit, die jetzt da ist, die macht es natürlich extrem schwer sozusagen, auch sage ich mal, um welchen Zeitraum geht es denn, kann uns ja keiner beantworten. Und in dieser Unwägbarkeit eine Entscheidung zu treffen, macht es ja, sage ich mal, das Aushalten noch schwieriger. Und die Brücke, die ich manchmal sozusagen jetzt zweimal auch in dieser Zeit schon hatte, war, zum Beispiel so eine Überlegung zu sagen, vielleicht feiert man von dem oder der Verstorbenen diesen nächsten Geburtstag, der kommt, und nimmt diesen Tag, der ja auch wieder ein ganz besonderer ist, der erste Geburtstag des Verstorbenen, nochmal wie für eine Gedenkfeier und lädt da nochmal größer ein und macht erstmal diese kleine Beerdigung vorweg. Also so in diese Richtung zu überlegen.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass wir uns als Menschen, wenn wir einen nahen Angehörigen verlieren, per se in einem Ausnahmezustand befinden. Und wie erlebst du das, sage ich mal, grundsätzlich und jetzt auch mit Blick auf die Situation? Du hast Kreativität ins Spiel gebracht. Erlebst du diese Kreativität, dass Menschen von sich aus auch auf Gedanken kommen?
Also ich sag mal, grundsätzlich erlebe ich schon vieles so in diese Bereitschaft, wenn so eine Ausnahmesituation passiert, ein naher Mensch stirbt, dann, dass es in der Regel, also es gibt auch Verdrängung, aber in der Regel, sage ich mal, geht es eigentlich darum, dass wir den Blick mehr wieder auf das Wesentliche bekommen. Also auf das, was heißt, was ist Leben, was ist Menschlichkeit, was ist Beziehung, was... Also dieser Fokus ist in der Regel im Vordergrund. Ich kann aber auch, sage ich mal, in die Verdrängung rutschen, aber in der Regel eigentlich geht es eher um das Wesentliche. Und ich sag mal, ich habe mal so eine schöne Begrifflichkeit auch mal im Radio gehört. Da hat eine Frau so zwei Worte geprägt, die hat gesagt, wir tun ja so viel für unsere Abwehrkräfte, also Dinge von uns fernzuhalten, also uns jetzt auch ja zu schützen in Corona. Und gleichzeitig gibt es aber auch was darin, wo es sowas gibt wie Annahmekräfte. Und es gibt Dinge, die sind so, wie sie sind. Also wir haben jetzt Gegebenheiten, da können wir nicht drum herum. Wir können jetzt keine große Trauerfeier stattfinden lassen. Wir können auch niemanden, der gestorben ist, wieder lebendig machen. Und wir können zu bestimmten Dingen einfach erstmal nur Ja sagen. Und indem wir aber sagen, wir nehmen es an und nehmen es so an, wie es ist, können wir auch eine Kraft finden, die es uns möglich macht, da drin Schritte zu gehen. Und ich finde auch dieses Corona-Zeit anzunehmen, zu sagen, ja, so ist es, war ja vorher auch mal ein bisschen Thema. Also was entsteht so in diesem Freiraum, was entsteht so in diesem anzunehmen? Gut, ich kann jetzt nicht so in meinem Alltag weiter wie bisher. Also ich plötzlich fängt ein neues Denken an. Ja, es bietet auch eine Chance.
Ja, und wenn ich dich jetzt höre mit dem, was du sagst in Bezug auf das Thema Trauern, also sich nicht die Frage zu stellen, was können wir jetzt alles nicht, sondern sich die Frage zu stellen, was können wir und wie können wir, ja? Und damit, du hast es in dem Vorgespräch, fand ich sehr schön gesagt, nicht um damit nicht auf der Enttäuschung hocken zu bleiben.
Also es ist schon immer, also was ich wichtig finde, ist schon immer das Aussprechen dessen, was nicht geht. Also dass es einfach auch benannt ist und wir das nicht übergehen. Ne? Also es ist wirklich schade, dass wir gerade keine großen Trauerfeiern stattfinden lassen können. Es ist auch ganz traurig und furchtbar, dass Menschen einsam sterben müssen, dass ich da nicht hin kann, dass ich dieses letzte Verabschieden, dieses Handhalten oft nicht möglich habe. Und dem auch nochmal ausgesprochen Raum zu geben. Ne? Also es ist nicht nur zu sagen, was können wir jetzt alles und das sozusagen, das was uns fehlt, außen vor zu lassen. Aber dann, wenn ich sage, so ist es jetzt, ne, das ist schon passiert oder das kann gar nicht gehen, dann ist es natürlich gut zu sagen, ja und wie kann es jetzt sein? Aber ich sag mal, das gleiche Thema hatte ich mit meinem 13-jährigen Sohn, der auch gesagt hat, oje, jetzt das geht nicht und da kann ich mich mit meinen Freunden nicht mehr verabreden und das fehlt mir alles. Und dann zu sagen, ja, das stimmt, aber was ist denn gerade auch möglich? Ja, so. Und eigentlich ist es immer so die Chance, dann auch zu gucken. Und ja, wir sind kreativ, wir sind sozusagen lösungsdenkende Menschen und wir finden in dem auch immer wieder also sehr berührende Geschichten. Also.
Und von deiner Seite also die Ermunterung an uns alle und insbesondere an diejenigen, die jetzt nahe Angehörige verlieren, kreativ zu sein.
ja, ich sag mal, annehmen, so wie es ist. Also, also wenn jemand gestorben ist, ist das ja eine Notwendigkeit. Ich komme da nicht umhin. Und ich sag mal, ja, wie im Tod der Schmerz ist, ist aber auch so, auch sehr heilige Momente. Ja, es ist in Sterben und Tod auch immer Risiko und Chance. Also das Risiko des Erbstreits, das kennen wir, und aber auch die Chance, dass Familien zusammenfinden, wo vielleicht vorher Abstand war, und meiden, zu sagen, Mensch, da können wir jetzt auch mal wieder 5 Grad sein lassen und lass uns nochmal irgendwie gucken, wie wir vielleicht einen Neuanfang finden. Also all das ist immer so, wir haben die Wahl, ne? Wir brauchen da drin auch oft die Unterstützung. Wir brauchen Menschen, die uns den Halt geben oder den Raum öffnen oder ein bisschen die Ideen mitbringen. Also da sehe ich mich so in der Verantwortung, so ein Stück da einfach dazu zu kommen. Also in der Erschütterung dessen kann ich das nicht alles alleine finden, aber ja.
Okay, also
so, die sich uns gegenseitig Mut machen oder Dinge wieder ansprechen. Ich fand auch unser Interview, also in dem wir uns einfach, ja, was passiert auch Positives in dem Ganzen und wie können wir uns in diesem Geschehen, sage ich mal, ja, einfach mal wieder den Kopf einschalten auf Ebenen, wo wir lange nicht hingedacht haben.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank an dich, Jürgen Dahlfeld, Bestatter in Kassel, dass du deine Zeit eingebracht hast für dieses Stadtlabor, und auch ebenso wie bei den anderen Gästen hoffe ich, dass wir dieses Gespräch oder diese Gespräche auf einer anderen Ebene fortführen können. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch, Klaus.
Ja. Tschüss. Und jetzt im Stadtlabor verabschieden wir uns. Wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie uns bei diesem Experiment begleitet haben. Es war am Anfang ein bisschen holprig. Das war auch sozusagen eine Premiere heute, was Sie hier erlebt haben. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund. Gute Nacht.